Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und Johannes, die schöne Welt des Wasserstoffs, die hat wieder einen prominenten Gesprächspartner hier zu uns an die Hydrogen Bar gespült. Oder wie man das nennen möchte.
Genau. Wir sind ja eine richtige Seemannsbar.
Ja, genau.
Ja, hallo Martin und ein herzliches Willkommen an unseren Gast. Heute kommt zu uns Christian Scheller von Dilo Armaturen. Hallo Christian, es freut uns, dass du die Zeit gefunden hast, dass du hier auch an die Bar gekommen bist. Ja, herzlich willkommen.
Ja, hallo Johannes, hallo Martin, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Noch ist die Bar zwar relativ trocken, aber das kann sich ja im weiteren Verlauf des Abends noch ändern.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich schon seit Jahren auch so das Thema im Podcast. Wir versprechen hier immer natürlich halt so Bar-Atmosphäre, aber wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten Episoden laufen dann trotzdem ohne Alkohol ab, aber mei, so ist es dann halt. Ja, Christian, wie Johannes schon gesagt hat, du bist Geschäftsführer von Dilo, einem Unternehmen, was hier in Bayern ja zu Hause ist, hier in Babenhausen. Ich denke, viele aus der Wasserstoffwelt, die werden euch natürlich kennen wegen eurer Produkte, über die wir auch ein bisschen natürlich sprechen wollen heute. Aber wir lassen den Blick natürlich noch weiter schweifen. Aber trotzdem, es mag die ein oder andere Person da draußen geben, den einen oder anderen unserer Hörerinnen und Hörer, die vielleicht deinen Namen noch nicht gehört haben oder die, oh Gott bewahre, auch den Namen Dilo noch nicht gehört haben. Insofern, Christian, wenn du so nett wärst, vielleicht ein paar Sätze auch zu dir persönlich zunächst zu verlieren und dann im Anschluss daran wollen wir über dein Unternehmen sprechen.
Ja, meinen Namen hast du schon genannt, lieber Martin. Ich bin inzwischen 58 Jahre alt. Und gehe trotzdem noch mal ganz an die Anfänge meines Berufslebens zurück. Ich habe nach dem Abitur erstmal was Gescheites gelernt, nämlich Bankkaufmann, und mich dann anschließend entschlossen, das noch ein bisschen theoretisch zu vertiefen mit einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium an der privaten Universität Witten-Herdecke, was ich Mitte der 90er abgeschlossen habe. Bin dann von dort zunächst mal für 6 Jahre zur Unternehmensberatung Roland Berger nach München gegangen, habe sehr, sehr unterschiedliche Unternehmen in organisatorischen Fragen im Wesentlichen beraten, aber natürlich auch immer mal wieder in strategischen. Einer meiner Kunden damals war die Firma Dorma, heute Dorma Kaba. Und wie das Beratern so oft passiert, einige Zeit nachdem das Projekt beendet war, rief mich der damalige Konzerngeschäftsführer, der Dr. Schädlich, eines Abends an und fragte mich, ob ich jetzt nicht irgendwie genug von meinem Lotterleben hätte und vielleicht mal wieder was Gescheites arbeiten wollte. Er hätte da eine Idee. Und ich habe dann eben einen von 5 globalen Geschäftsbereichen der Firma Dorma, nämlich das Geschäft mit Raumtrennsystemen, übernommen und 7 Jahre geleitet. Habe dabei sehr viel internationale Erfahrung gewinnen können und auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Habe dann noch eine kurze Episode gehabt bei einem amerikanischen Mischkonzern. Das hat mir nicht so gut gefallen und bin dann wieder zurückgegangen nach Süddeutschland und bei der Firma Dilo gelandet, die ich bis dahin überhaupt nicht kannte, mit der ich keine Berührungspunkte hatte, die mich aber relativ schnell in ihren Bann gezogen hat und mich fasziniert hat.
Und da bist du jetzt dir treu geblieben, hast deinen Platz gefunden. Magst du noch vielleicht 1 oder 2 Worte zu Dilo sagen? Weil natürlich, Martin hat gemeint, er kennt die Leute, die da tief drin sind in der Materie, die kennen die. Aber wer jetzt nicht so tief drin ist wie ich, muss ich sagen, ich habe den Namen Dilo schon gehört. Aber was genau ihr macht, das ist so noch die Wolke, wo man sagt, das ist ein bisschen nicht schleierhaft. Also man weiß es, aber nicht so ganz genau.
Ihr seid ja in guter Gesellschaft. Ich kannte Dilo bis zum 1.4.2011 nämlich auch nicht. Das war das Datum meines ersten Kontaktes mit dem Unternehmen. Und ich habe das Unternehmen dann natürlich in den letzten 14 Jahren sehr intensiv kennengelernt. Ja, Dilo, der Name ist Programm, könnte man fast sagen. Der ist nämlich entstanden aus dem Wort dichtungslos. Die Firma ist 1951 gegründet worden in Augsburg auf Basis eines Patentes für eine dichtungslose Hochdruckverschraubung, wo Metall nach dem Nut- und Federprinzip ineinander greift und eine extreme Dichtigkeit garantiert. In der Historie des Unternehmens ist man dann irgendwann im Jahr 1967 mit dem Medium Schwefelhexafluorid in Kontakt gekommen. Als man den Auftrag hatte, die Hallenverrohrung für die Produktionsanlagen der ersten gasisolierten Hoch- und Mittelspannungsschalter bei der ABB in Zürich zu montieren. Damals war bei weitem noch nicht klar, welche Auswirkungen auf die Erderwärmung dieses Medium hat. Aber mein Vorgänger hat ein gewisses Potenzial erkannt und hat das Unternehmen dann nach und nach über die Jahre immer mehr zum Spezialisten für ein verlustfreies Handling von Schwefelhexafluorid ausgeprägt letzten Endes. Warum ist das verlustfreie Handling hier so wichtig? Schwefelhexafluorid ist nicht per se gefährlich für Mensch oder Tier, aber Schwefelhexafluorid hat ein Global Warming Potential von, manche sagen 23.000, andere 27.000, wobei das Benchmark CO2 ist mit dem Wert von 1. Das heißt also, es sollte von diesem Medium möglichst wenig in die Atmosphäre gelangen. Früher war es in Nike Airturnschuhen in der Sohle drin. Heute kommt es im Wesentlichen noch vor in Hochspannungsquellen, in Teilchenbeschleunigern, in Elektronenmikroskopen und in einigen Röntgengeräten. Wir sind mit einem Marktanteil von 40-50% irgendwo Weltmarktführer. Das heißt, bei annähernd jeder zweiten Hochspannungsquelle kommt irgendeines unserer Geräte zum Einsatz. Das kann ein Servicegerät sein, mit dem man das Gas aus einem Schalter im Servicefall herausholt und anschließend wieder einfüllt. Wir produzieren daneben auch Analysegeräte, mit denen man die Qualität des Gases bestimmen kann. Und wir können dieses Gas inzwischen auch auf Neugasqualität wieder recyceln, nachdem es irgendwo im Gebrauch war. Ja, wie gesagt, globale Marktpräsenz. Die wichtigsten Märkte sind neben Dach die USA, sicherlich China. Ja, das sind so die drei ganz großen.
Und dann ist natürlich jetzt die drängende Frage, was macht ihr im Bereich Wasserstoff?
Ja, also wenn man einen Marktanteil in der Größenordnung hat, wie ich es gerade skizziert habe, dann stellt sich natürlich die Frage nach Wachstumspotenzialen. Insbesondere wenn man es mit einem Stoff zu tun hat, der vielleicht auch irgendwann mal ersetzt wird, allein aus Umweltgründen. Und wenn man sich selber als Experte für Dichtigkeit und für sorgfältiges Handling von Gasen versteht, dann war natürlich in den 10er-Jahren das Thema Wasserstoff schon nicht mehr ganz so weit weg. Auch für uns nicht. Auch wir haben da ein enormes Potenzial gesehen und sind das Ganze dann aber zunächst mal so ein bisschen halbherzig angegangen. Also wir haben irgendwie 2 Mitarbeiter beauftragt, sich mal um das Thema zu kümmern. Das hat so leidlich funktioniert, aber es war eben kein Drive dahinter. Und vor 2 Jahren haben dann mein Geschäftsführungskollege und ich das Thema selber nochmal verstärkt mit in die Hand genommen und haben Kontakt bekommen zu einer Berliner Agentur Schosswald, die sich im Startup-Umfeld sehr gut auskennt, haben mit der ein bisschen über Strategie geredet und uns dann entschieden, dass wir uns den Wasserstoffmarkt und insbesondere die Startup-Szene in dem Umfeld mal etwas genauer angucken. Wir haben dann so ein Speed-Dating, würde ich mal sagen, ein virtuelles Speed-Dating veranstaltet mit circa 10 interessanten Unternehmen aus dieser Startup-Welt. Und klar, wir fühlen uns grundsätzlich mal in der Energiebranche sehr gut zu Hause und hätten sicherlich im Vorfeld auch eher in die Richtung geguckt, auf so Unternehmen wie Home Power Solutions oder ähnliche. Aber uns sind dann 2 Unternehmen besonders aufgefallen, nämlich die Firmen HTM und Kiu, die sich mit Wasserstoffmobilität sehr intensiv beschäftigen.
Ja, ihr seid also auf diese Startups gestoßen und habt euch entschieden, diesen Startups dann eben halt zusammenzuarbeiten. Persönlich finde ich das einen sehr spannenden Schritt, weil es gibt ja auch diverse Unternehmen, ohne jetzt Namen zu nennen natürlich, es gibt diverse Unternehmen, die eher ja die Meinung vertreten, ja mit unserer Expertise, mit unserer Erfahrung stemmen wir auch so ein neues Thema eben selbst. Wir fuchsen uns da rein und dann spielen wir unsere Stärken, unsere Erfahrung aus. Was war denn für euch der Grund zu sagen, wir wollen eher diesen Weg der Partnerschaften, der Kooperationen gehen und speziell natürlich dann vielleicht auch nochmal ja ganz was Besonderes dann auf diese Startups eben schauen? Weil man könnte ja auch sagen, ja gut, wir haben vielleicht nicht die Expertise im Unternehmen, um das Thema ganz alleine zu stemmen, aber dann suchen wir uns vielleicht einen Partner auch, ja, der vielleicht auch irgendwie aus dem Mittelstand kommt und vielleicht ein ähnliches Problem, dann tut man sich zusammen und geht da gemeinsam vorwärts. Es ist ja auch ein mutiger Schritt zu sagen, nee, wir schauen uns da spezifisch in der Startup-Welt um. Was waren denn die ausschlaggebenden Gründe?
Zunächst mal, wenn wir mal auf unser Kerngeschäft schauen, dann bauen wir ja auch keine Schaltanlagen, sondern wir bauen letzten Endes Anlagen, die so in der Peripherie einer Schaltanlage Funktionen erfüllen. Und genau in diesem Kontext fühlen wir uns eben wohl. Von daher war für uns eigentlich immer klar, wir gehen so eher in die Nischen drumherum, als wirklich in den Kern. Also wir hätten jetzt nicht überlegt, in eine Brennstoffzellenproduktion irgendwie zu gehen oder, keine Ahnung, in eine Wasserstoffmotorenproduktion. Wir fanden das Thema Startups insofern interessant. Wir sind ein, ja, ich sag mal, ein sehr traditionelles Unternehmen, zwar mit einer relativ jungen Belegschaft, mit, glaube ich, 38 Jahren Durchschnittsalter, aber doch eben, ja, so sehr traditionell. Und mein Geschäftsführungskollege und ich, wir hatten so ein bisschen auch die Hoffnung, dass wir so diesen Startup-Spirit, dieses innovative Yes, we can, ins Unternehmen wieder nochmal verstärkt reinbekommen. Und auch für unsere vielen, ja wirklich jungen Mitarbeiter vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise attraktiv werden, indem wir eben mit Menschen zusammenarbeiten, die eher in deren Alter sind als in unserem. Gut, und warum dann gerade HTM und Q? Ich muss ganz ehrlich sagen, bis dahin, ich bin wirklich BWLer durch und durch und kein Techniker. Ich hatte bis dahin noch nie was über Wasserstoffverbrennungsmotoren gehört. Und ich habe dann diese beiden Konzepte, sowohl den hybriden Antriebsstrang von HTM mit Batterie- und Wankelmotor, als auch die von Kia umgebauten Dieselmotoren gesehen und habe gedacht, das ist das deutsche Produkt im Bereich erneuerbare Energien. Denn dass deutsche Unternehmen Verbrennungsmotoren bauen können, das glaubt uns jeder auf der Welt. Das glaubt einem Daimler jeder, das glaubt einem BMW jeder, das glaubt einem Volkswagen jeder. Wenn deutsche Unternehmen sagen, ja, man kann auf halbwegs effiziente Weise diese Motoren auch mit Wasserstoff statt mit Benzin oder mit Diesel betreiben, dann wird ihnen das auch jeder glauben. Und es ist eben eine Technologie, in der Deutschland nach wie vor in meinen Augen oder deutsche Unternehmen nach wie vor in meinen Augen weltmarktführend sind. Und warum diese Technologie, diese traditionell deutsche Technologie, nicht verheiraten mit dem Thema erneuerbare Energien? Mhm. Und das war für mich von der Marketingseite jetzt mal, wenn ich über nationales Marketing nachdenke, dann war das für mich einfach sonnenklar, dass da die Position Deutschlands liegen könnte. Oder die Position deutscher Unternehmen.
Ja. Seid ihr dann da mehr als Investor aktiv, der halt dann mit diesen Startups zusammenarbeitet, die unterstützt? Oder ist da dann auch wirklich so eine Art Synergieeffekt zu spüren, wo man sagt, ja gut, dann entwickelt ihr auch dann Komponenten für diese Verbrennungsmotoren, die euer Portfolio in Zukunft erweitern?
Ich komme gerade lustigerweise aus unserem Weekly Call unseres Wasserstoffteams mit HTM. Allein daran sieht man schon, dass es da einen sehr regelmäßigen Austausch gibt. Und ich würde sagen, es vergehen keine zwei Tage, an denen ich nicht entweder mit dem Geschäftsführer von Kio oder dem Geschäftsführer von HTM ein längeres Telefonat habe. Wir sind auch als Investoren eingestiegen, als ganz bewusst als strategische Investoren in beide Unternehmen und inzwischen auch in ein Schwesterunternehmen von Kio nochmal im Bereich des Wasserstoff-Storages. Wir haben erste gemeinsame Produkte entwickelt. Wir haben ein Servicegerät zum Handling von Wasserstoff in Kfz-Werkstätten entwickelt, zum sicheren Handling, um letzte Restbestände Wasserstoff aus den Systemen zu nehmen, bevor die Systeme geöffnet werden. Wir haben eine, ich sag mal, Fallback-Betankungslösung entwickelt, eine mobile Befüllstation als Fallback für Wasserstofftankstellen, die ja doch ab und an mal auch in den Service müssen oder irgendwelche technischen Probleme haben. Und wir sind gerade dabei, mit der Firma HTM ein Joint Venture zu gründen für die Entwicklung, Produktion und Vertrieb von wasserstoffbetriebenen Stromaggregaten. Mhm. Also es ist wirklich eine tiefe strategische Partnerschaft. Wir haben HTM auch beim Umbau des Gepäckschleppers am Hamburger Flughafen mit Prototypenteilen geholfen, weil wir hier über eine sehr hohe Fertigungstiefe verfügen, NC-bearbeitende NC-Fertigungen hier am Standort haben, entsprechendes Know-how auch. Ja, und natürlich recht flexibel auf die Wünsche unserer Juniorpartner agieren können.
Die Produkte oder die Systeme, die du jetzt aufgezählt hast, die haben ja nur zum Teil jetzt einen Mobilitätsfokus, weil landläufig der Laie wird wahrscheinlich, wenn er H2-Verbrennungsmotor hört, natürlich erstmal an die Mobilität denken. Jetzt hast du mit HTM natürlich ein stationäres System jetzt halt aufgezählt, was ihr da in der Pipeline habt. Aber wie schätzt du denn die Situation speziell jetzt mal im Bereich Mobilität ein? Wir haben gerade in den letzten Monaten ja eigentlich so ein bisschen Hiobsbotschaft an Hiobsbotschaft gereiht, was die Wasserstoffmobilität angeht. Hatten ja auch Podcast-Folgen dazu, die da nicht jetzt gerade euphorisch waren, wenn man das mal so sagen kann. Mit Q habt ihr jetzt ja einen, ja, mittlerweile schon klassischen Verfechter eigentlich der Wasserstoffmobilität da mit im Boot. Wie schätzt du denn oder wie schätzt ihr die Wasserstoffmobilität speziell jetzt mit Verbrennungsmotor so allgemein ein? Ihr steht dann ja wahrscheinlich nicht auf dem Standpunkt, dass das sozusagen ein sterbendes Pferd ist und man nur noch den richtigen Zeitpunkt fürs Absteigen finden muss.
Ganz sicher nicht. Ich bin jetzt sicher von Hause aus kein Mobilitätsexperte. Deshalb muss ich mich da auch ein bisschen an anderen kompetenteren Menschen orientieren. Und ich verweise an dieser Stelle immer sehr gerne auf den Dr. Gorbach, den Innovationsvorstand von Daimler Truck, der auf jedem seiner Vorträge sehr klar sagt, dass aus seiner Perspektive die Dekarbonisierung des deutschen Güterverkehrs ohne Wasserstoff nicht gelingen kann. Er hat in der Regel in seinem Standardfoliensatz ein sehr schönes Chart, wo er sehr nachhaltig zeigt, dass die Kosten der Batterieladeinfrastruktur ab ca. 500.000 Trucks diejenigen der Wasserstoffinfrastruktur übersteigen und dass die Ladeinfrastruktur eben auch nicht schnell genug hochgefahren werden kann. Dies wiederum erleben wir selber gerade in unserem Kerngeschäft. Wir sind ja sehr eng an den Schaltanlagenherstellern und auch an den Netzbetreibern und Energieversorgern dran. Wir können nur sagen, die Lieferzeiten explodieren im Moment in diesem Bereich. Wir kriegen das Netz nicht schnell genug hoch und es treten zunehmend Probleme auch im deutschen Netz auf, die für Insider es nicht ganz unwahrscheinlich machen, dass etwas Ähnliches passieren könnte, wie in Südfrankreich, Spanien passiert ist. Von daher würde ich sagen, ja, Wasserstoffmobilität ist für mich ein absolut relevantes Thema. Ich persönlich sehe die Batterien noch aus anderen Punkten eher kritisch, wenn ich an die Lithiumvorkommen auf der Erde denke etc. und auch teilweise auf die Abbaubedingungen der benötigten Rohstoffe. Ich frage mich auch, ob es sinnvoll ist, sich wieder von einem anderen Land sehr abhängig zu machen. Wir haben gerade das beim Gas und Russland erlebt. Wir werden es bei der Batterie wahrscheinlich immer von China sein. Und da sehe ich einfach sehr, sehr gute Möglichkeiten für die Wasserstoffmobilität, sich da entsprechend durchzusetzen beziehungsweise ihren Platz zu erobern.
Vielleicht kommen wir nochmal auf das Projekt, was du ja schon angeschritten hast mit HTM und dem Flughafen Hamburg. Weil das ist ja wirklich was Beeindruckendes, weil da der Wasserstoff in die Realität umgesetzt wird, quasi nicht nur die PowerPoint-Folie ist. Magst du da noch ein paar mehr Worte verlieren?
Ja, sehr gerne, Johannes. das ist letzten Endes das Projekt auch, was uns von HTM überzeugt hat. Denn ungefähr zur selben Zeit, als wir angefangen haben, miteinander zu reden, hatten sie den Zuschlag für dieses Pilotprojekt in Hamburg bekommen. HTM hat hier einen existierenden gasbetriebenen Gepäckschlepper mit ihrem System umgebaut und Ende März, Anfang April an den Flughafen Hamburg ausgeliefert. Der Betrieb am Flughafen funktioniert von Tag 1 an wirklich reibungslos. Der Schlepper ist fast rund um die Uhr im Einsatz. Für mich ist das insofern eine Paradeanwendung, als das viel zitierte Henne-Ei-Problem in diesen Use Cases einfach nicht existent ist, weil ich brauche keine deutschlandweite Betankungsinfrastruktur für Wasserstoff, sondern ich brauche exakt an einem Ort eine Betankungsmöglichkeit. Und wie ich das da mache, ob ich das mit einer Überströmlösung mache oder mit einer Kompressorvariante, das ist fast egal. Also für mich sind das Paradeanwendungen, wenn man wirklich vorwärts kommen will in der Wasserstoffmobilität, dass man sich Use Cases sucht, wo möglichst viele Fahrzeuge an einem Ort fahren oder zumindest über Nacht wieder an den Ort zurückkommen. Ja, weil da habe ich die Möglichkeit, mit relativ wenig Kosten eine Betankungsmöglichkeit zu schaffen, die sich dann über die Anzahl der Fahrzeuge rechnen wird. Vom Flughafen Hamburg gibt es eine sehr klare Aussage, dass die nächsten 5 Einheiten in Kürze umgerüstet werden sollen. Es gibt Gespräche mit weiteren Flughäfen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern global. Hier helfen wir natürlich mit unserem globalen Vertriebsnetz. Ja, und wie gesagt, in der traditionellen Diskussion geht mir immer zu viel Energie darauf, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Die Unternehmen, die Automobilisten sagen, ja, wir brauchen ja erst die Tankstellen sagen, ja, aber wir brauchen, oder die potenziellen Tankstellenbetreiber sagen, ja, aber wir haben nicht genug Fahrzeuge auf der Straße. Ich muss sagen, ich finde das wenig unternehmerisch. Es gibt Use Cases, wo Wasserstoffmobilität auch heute schon sehr gut und annähernd reibungsfrei funktioniert, die auch Spaß machen für die Wasserstoffproduzenten, sie zu versorgen. Und ich möchte mal ein bisschen provokant formulieren. Wenn Karl und Bertha Benz sich Gedanken über das Henne- und Ei-Problem gemacht hätten, dann würden wir heute noch auf Pferden durch Deutschland reiten.
Genau. Die haben es einfach gemacht, ja. Ich glaube, das ist ein hervorragendes Schlusswort, Christian. Wir nähern uns leider schon wieder unserer Marke von 30 Minuten, sodass wir langsam leider schon wieder zum Ende kommen müssen. Jetzt wollte ich dich eigentlich noch fragen, ob du so ein gutes irgendwie Statement zum Schluss hast, aber das hast du eigentlich jetzt gerade schon abgegeben. Hervorragende Sache, ja. Man hat wirklich so den Eindruck, seit Jahren eben halt wird über dieses Henne-Ei-Problem gesprochen, man kann es schon nicht mehr hören. Es kommt einem wirklich aus den Ohren und überall raus irgendwie. Und insofern ist es ein wundernswerter und schöner Ansatz, wenn jemand wie ihr oder auch wie HTM eben so einen Use Case findet und sagt, ja, dieses Problem existiert für mich überhaupt nicht, ich mache das einfach, ich habe da unternehmerisches Denken. Insofern wirklich zu begrüßen und so wie du sagst, ja, man würde es sich vielleicht auch an anderer Stelle ein bisschen so wünschen. Trotzdem, als Abschluss, Christian, hast du noch was du loswerden möchtest, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg in die nächste Woche geben möchtest?
Ja, ich weiß, dass hier viele Wasserstofffans zuhören und ich weiß auch, dass die Frustration bei manchen, gerade im 4. Quartal des letzten Jahres, sicherlich sehr, sehr hoch war. Ich möchte euch einfach nur zurufen, hey, let's do it, wir machen das einfach. Und wir scheren uns nicht um die Politik, sondern wir machen es selber.
Das ist gut. Also ein Aufruf. Macht es, wenn ihr mit Christian das mitmachen wollt, dann könnt ihr den natürlich jederzeit erreichen. Denke ich mal, Christian, du bist aber ja, natürlich offen für Kooperationen. Das sieht man ja an den Beispielen mit TM und KIU. Wenn ihr ihn erreichen wollt, dann schreibt uns gern eine Nachricht an kontakt@hydrogenbar.de und wir leiten das weiter setzen euch in Kontakt oder über das Kontaktformular auf unserer Webseite www.hydrogenbar.de. Genau, und es freut uns oder hat uns gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu uns zu kommen, dass wir über dich, über Dilo, über eure Partnerschaften, über die Startups, mit denen ihr zusammenarbeitet, reden konnten. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne. Danke für eure Einladung. Und weiterhin toi, toi, toi.
Sehr gerne.
Für euren tollen Podcast.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite fürs Vorbeikommen. Vielen Dank an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder mit einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, dem Hydrogen Bar Podcast. Macht's gut. Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.